Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, bevor wir jetzt starten, möchte ich noch folgendes Wort vorlesen, ein bisschen zu laut, Gundi. Und zwar aus 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du, der allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge, unser Vater bist. Vater, wir wollen dir Freude machen als deine geliebten Kinder, an denen du wohlgefallen hast. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du mitten unter uns bist, dass du dich uns offenbarst durch deinen Heiligen Geist, dass wir voll Geistes werden, dass du unsere Gesinnung änderst, Herr, dass wir dein Wesen annehmen, dass wir jetzt verstehen, was du für uns vorbereitet hast an diesem Sonntag aus deinem Wort. Und dein Wort ist Geist und Leben, Herr. Vater, wir wollen dir Freude machen mit diesem Gottesdienst. Wir wollen unsere Herzen weit öffnen, dass dein Wort in uns eindringt und Frucht bringt. Amen. Amen. So, das Thema heute ist hin und her geworfen. Hin und her geworfen. Heute früh ist mir so in Gedanken gekommen, dass man, wenn man sich nicht entscheidet, für links oder rechts, dass es zwischen den Welten gibt es keine Zugehörigkeit. Wir müssen uns täglich entscheiden, für links oder rechts, für diese Welt oder für die himmlische Welt. Und wenn wir dazwischen drin bleiben, so wie der Elisa gesagt hat, oder Elia war es, was hinkt dir auf beiden Seiten? Trefft doch eine Entscheidung. Ist Baal, also der Gott dieser Welt, euer Gott, dann folgt ihm nach. Ist es Gott, dann folgt ihm nach. Aber was hinkt dir hin und her, hin und her? Und der Teufel ist geschickt, der möchte uns immer ausrichten an den Werten dieser Welt. Und wir müssen verstehen, die Werte dieser Welt sind Lug und Trug. Jesus sagt, der betrügerische Reichtum erstickt das Leben Gottes. Hin und her geworfen, das nächste ist dann geglaubt und erkannt, Orientierung und schließlich Segen. Geglaubt und erkannt. Interessant ist die Antwort von Petrus auf die Frage von Jesus, ob sie, also die Zwölf, auch weggehen wollen, nachdem ihn die meisten seiner Nachfolger verlassen haben. Und Jesus sagt, wollt ihr auch weggehen? Lasst uns genau hinhören, lasst uns genau hineinhören in dieses Gespräch. Johannes 6, 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Sehen wir das? Geglaubt und erkannt. Geglaubt und erkannt. Verstehen wir die Wege Gottes? Wir müssen zunächst glauben, bevor Gott uns Offenbarung schenkt, bevor Gott uns Licht gibt. Wir wollen immer erst sehen, erkennen und dann glauben. Und aus dem Grunde ist es natürlich wichtig für uns Gläubige. Der Gundi schwärmt oft von diesem Professor Gitt. Für uns Gläubige ist es eine wunderbare Sache, wenn dieser Professor Gitt mit seiner herrlichen Gabe von Jesus uns das Universum vorstellt als Schöpfung Gottes. Und wir freuen uns darüber, mit welcher Pragmatik, wie substanziell er uns dies erklärt. Aber wir müssen verstehen, für diese Welt ist dieses Erkennen nicht die Basis für Glauben. Verstehen wir, um was es geht? geglaubt und dann erkannt. Das bedeutet also, wir müssen zunächst glauben und dann gibt uns Gott Licht, weil er sagt es ganz klar, wenn Gott gibt uns erst Erkenntnis, wenn wir ihm glauben und vertrauen. Weil in Hebräer 11,6 sagt uns Gott durch seinen Geist, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Also erst einmal muss kommen dieser Glaube. Und wir verstehen, aus Gnade seid ihr selig geworden, vermittels des Glaubens, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, in Epheserbrief. Das heißt, der Glaube ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk unseres himmlischen Vaters. Kein Mensch kann glauben, wenn du mit irgendwelchen Argumenten ihm dieses Universum als Schöpfung Gottes vorstellst. Er kann es nicht glauben, es sei denn, Gott schenkt ihm die Gnade des errettenden Glaubens. Aus Gnade seid ihr selig geworden und das nicht aus euch. Ist ja klar, Gnade ist sowieso ein Geschenk. Aus Glauben, vermittels des Glaubens, das ist ein Geschenk. Und das haben wir vielleicht noch nicht ganz realisiert. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und dieser Glaube ist die Grundlage für das Erkennen. Also das bedeutet, intellektuelle Argumente retten keinen Menschen. Wir müssen das verstehen. Wir müssen für die Menschen beten, dass Gott ihnen die Gnade gibt, dass sie mit dem Herzen glauben können. Weil mit dem Herzen glaubt man, nicht mit dem Verstand. Mit dem Herzen glaubt man. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir für Menschen zu beten haben, damit Gott ihnen diese Gnade des Glaubens schenkt. Jetzt ist die Frage, weil wir lesen ja hier, interessanterweise, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist jetzt für uns eine enorme Herausforderung, dass wir das wirklich glauben, dass wenn wir die Werte dieser Welt loslassen, dass Gott uns belohnen wird. Solange wir das nicht glauben, werden wir immer versuchen, genauso wie diese Welt, die Werte dieser Welt zu ergreifen, Ansehen, Wohlstand, Macht, Einfluss. Das können wir wirklich nur loslassen, wenn wir Glauben haben von Gott, wenn wir glauben, dass sein Wort wirklich wahr ist. Und es ist so wichtig, dafür lasst uns beten, dass wir selber diesen Glauben aufbauen, der kostbarer ist als geläutertes, feinstes Gold, sagt der Petrus. Kostbarer. Unser Glaube an das. Und wenn wir diese Eschatologie, die Lehre der Endzeit, wenn wir die studieren für uns, was uns Gott für Verheißungen gibt, wenn wir mit Jesus Christus, wir werden vor dieser Trübsalzeit zu ihm in den Himmel entrückt, werden dann vorbereitet für das tausendjährige Reich in diesen 7 Jahren Trübsal und kommen dann mit Jesus Christus auf weißen Pferden, mit weißen Gewändern, um mit ihm diese 1000 Jahre, diese Welt zu regieren. Verstehen wir, was uns Gott verheißt? Wir werden sein wie Jesus. Er wird der Erstgeborene sein unter vielen Geschwistern. Wenn wir das wirklich glauben, dann werden wir uns nach oben ausstrecken als Himmelsbürger, trachtet nach dem, was droben ist. Und aufhören, nach dem zu trachten, was die Welt zu bieten hat. Der Teufel ist ein Lügner. Der möchte jeden Gläubigen immer wieder in die Welt zurückbringen und nach dem trachten lassen, was in der Welt an Wertigkeiten da ist. Und das ist die Glaubensherausforderung für dich und mich als Jünger Jesu. Jeden Tag uns zu entscheiden und nicht zwischen den Welten gibt es keine Zugehörigkeit, wenn wir das verstanden haben, nicht dazwischen zu bleiben, sondern eine Entscheidung zu treffen. Wenn der Gott dieser Welt, wenn diese Welt, die Werte dieser Welt, wenn das erstrebenswert ist, dann lasst uns das mit ganzer Hingabe tun. Weil immer wenn wir dann Gott dienen, versäumen wir hier was. Aber wenn wir verstanden haben, dass die himmlischen Werte ewige Werte sind, die wahren Werte sind, werden wir uns richtig entscheiden jeden Tag. Geglaubt und erkannt. Sag das für dich. Geglaubt und erkannt. Erster Glaube, dann das Erkennen. Jetzt ist die Frage, wir haben gerade gelesen, dass Gott denen, die sich ihm nahen, im Glauben, ein Belohner sein wird. Jetzt frage ich mich, welche Belohnung, Herr? Welche Belohnung wir für unseren Glauben bekommen?
Wenn wir erwarten, dass unsere Belohnung ein besseres Leben in der Form von mehr irdischem Segen ist, werden wir uns wieder nach den Werten dieser Welt orientieren und ausstrecken. Das heißt, wenn wir glauben, dass Gott uns hier ein besseres Leben geben möchte, dann werden wir wieder an den Werten dieser Welt uns orientieren und sind schon wieder betrogen. Weil er sagt, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Wenn wir doch nur Verwalter sind, wenn es mir eh nicht gehört, weil ich es von Gott empfangen habe, dann will ich es gut verwalten, aber mehr nicht. Nackt gekommen, nackt gehen wir. Wir werden irdisch gesinnt sein. Und Gott sagt uns ganz eindeutig durch den Apostel Paulus in Philipper 3,18, ich habe es euch schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen, hütet euch vor allen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Was heißt Feinde des Kreuzes? Die sind ja nicht in dem Sinne Feinde des Kreuzes, dass sie sagen, ja, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, das lehne ich ab. Das lehnt ja niemand ab. Feinde des Kreuzes meint er, du bist nicht bereit, dein Leben ans Kreuz zu bringen, deine alte Natur. Das heißt Feind des Kreuzes. Aber Jesus, wenn der für mich gestorben ist und ich jetzt ein besseres Einkommen, einen besseren Job habe, eine größere Wohnung oder ein Haus, das ist okay, Gott. Das ist okay. Feinde des Kreuzes, müssen wir richtig verstehen, was er hier sagt. Wir wollen unser Kreuz nicht auf uns nehmen. Wir wollen uns nicht verleugnen. Wir wollen tun, was wir wollen. Aber wir gehören uns doch nicht mehr selber. Wir sind doch erkauft für Gott. Für den teuersten Preis, den es gibt, für das Leben des Sohnes Gottes. Dann werden wir uns wieder nach den Werten dieser Welt orientieren, aufsteigen. Der Teufel hat uns wieder im Griff. Er kann uns wieder belügen und betrügen. Schaut mal, das, was wirklich werthaltig ist in dieser Welt, wer nach den Werten dieser Welt strebt, der wird alles opfern, was wirklich werthaltig ist. Beziehungen, Gesundheit und so weiter. Um das zu bekommen, was schnöder Mammon ist. Betrug des Reichtums. Gesundheit opfern, Familie opfern, Beziehungen opfern, für Kinder keine Zeit haben, für die Frau keine Zeit haben. Alles opfern, um auf die Lüge des Teufels hereinzufallen, den Betrug des Reichtums. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Glauben wir das endlich? Wann werden wir das wirklich glauben? Und beschwöre euch unter Tränen, hütet euch vor allen, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Sehen wir das? Der Teufel will uns immer von Gott wegziehen und es wird uns ins Verderben führen. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Liebe Geschwister, lasst uns hier von Gott Kraft empfangen in seinem Geist, um jeden Tag uns richtig zu entscheiden. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Paulus sagt uns das im Römer Kapitel 1, dass unser Verstand untauglich geworden ist für die Wege Gottes. Er hat uns unserem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Der Teufel kann uns belügen und betrügen. Und schaut doch in unsere Welt rein. Das, was diese Welt zu bieten hat, das, was der Gott dieser Welt zu bieten hat, zerstört doch die Menschen. Ob das im Unternehmen ist, dass einer den anderen mobbt, ja, über Leichen geht, Ellbogen einsetzt, dass es kracht, wie es da in dem österreichischen Lied heißt, und so weiter. Der Teufel ist ein Betrüger und wir glauben diesem Betrug nach wie vor mehr als Gott. Als Gott. Ist das nicht beschämend? Und jeder von uns, du und ich, wir sind jeden Tag herausgefordert zu sagen, nein, was ist wirklich werthaltig? Was sagt Gottes Wort? Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie wollen immer erst, gell, das ist auch das, was die Menschen gerne haben, Zeichen und Wunder. Ja, wenn Gott Zeichen und Wunder tun würde, wenn er einen Toten auferweckt, dann würde ich an Gott glauben. Sie haben gesagt, steig runter vom Kreuz, dann glauben wir, dass du der Christus bist. Die Menschen wollen immer Zeichen sehen. Und doch werden sie nicht glauben. Wie viele Zeichen hat Jesus getan? 5000 Männer plus Frauen und Kinder gespeist. Dann 3000. Und dann sagen die Pharisäer, was für ein Zeichen tust du, dass wir erkennen, dass du von Gott bist. Die Menschen wollen immer Zeichen. Aber Glauben, geglaubt wird nicht über Zeichen, sondern der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Nicht durch Zeichen und Wunder. Gott hat natürlich durch seinen Sohn die Verkündigung seiner Botschaft durch Zeichen und Wunder begleitet, damit jeder weiß, ah ja, das ist von Gott. Das war das Siegel, diese Zeichen und Wunder. Aber heute haben wir das vollständige Wort Gottes. Heute muss Gott nicht mehr beweisen, dass das von ihm kommt. Wir haben das vollständige Wort Gottes. Und jetzt ist es wichtig, dass wir da im Glauben an dieses Wort unser Leben ausrichten und Licht sind. Wir dürfen erkennen, dass das Leben Gottes in Gottes Herrlichkeit nicht hier und jetzt, sondern in der von Jesus im Himmel für uns erbauten Stadt im oberen Jerusalem ist. Verstehen wir? Gott sagt, unsere Heimat ist im Himmel, wir sind Himmelsbürger und wir sollen nach dem trachten. Und dort baut Gott uns eine Stadt. Jesus baut diese Stadt für uns im Himmel. Die wird herniederkommen. Und dann werden wir mit Christus und mit Gott dort wohnen. Offenbarung 21,11. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt. Johannes hat es sehen dürfen. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Wir haben Beton und Teer haben wir ja nicht mehr. Wir nehmen ja nicht mehr Teer, Bitumen oder was, gell? Und Ziegel. Aber Gott baut seine Stadt aus Edelsteinen. Die Straßen sind aus Gold. Wenn wir es nur glauben könnten, was uns erwartet. Aber nicht im Hier und Jetzt. Gott wird uns im Hier und Jetzt versorgen. Er wird uns durchbringen. Alles schenkt uns seine Gnade. Aber wir sollen unsere Sehnsucht haben nach dieser Stadt, die wirklich herrlich ist. Wir sind berufen zu Gottes Herrlichkeit. Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit mit ihm teilen. In Christus Jesus ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und Gott sagt uns in seinem Wort, dass wenn er wiederkommt und wir entrückt werden und diesen neuen herrlichen Leib bekommen, wie ihn Jesus schon hat, werden wir ihm gleich sein. Wir werden Gottes Herrlichkeit tragen. Wir werden seine Braut sein, vom Pfingsten bis zur Entrückung. Das ist einmalig. Hier bereitet Gott die Braut Jesu Christi vor. Das ist einmalig. Keine Heiligen im Alten Testament werden diese Herrlichkeit tragen. Nur wir haben den Geist in uns, verstehen wir? Nur wir. Uns hat Gott den Geist ins Herz gegeben, nachdem Jesus die Sünde ausgelöscht hat. Jeder, der das glaubt, hat diese Herrlichkeit Gottes in sich als Siegel heute, aber dann für alle sichtbar. Wir sind berufen zu Gottes Herrlichkeit, wenn wir es nur glauben könnten. Wenn wir nur nach dem uns ausrichten und leben könnten, täglich, jede Sekunde. Gottes Herrlichkeit. Der Teufel ist ein Lügner. Der möchte uns von Gottes Herrlichkeit wegbringen. In die Herrlichkeit dieser Welt. Aber die ist elend. Die ist elend. Du fällst in die Grube und nimmst nichts mit. Du hast dein Leben vergeudet. Vergeudet. Wir sind berufen zu Gottes Herrlichkeit, aber auf Hoffnung hin. Und das braucht Glaube. Der Glaube bringt zustande, was wir hoffen. Auf Hoffnung hin. Aber wir möchten es doch sehen. Wir möchten erkennen und glauben. Gott sagt, nein, glauben und dann erkennen. Ja, das kann nur unser neu geschaffener Geist. Das kann nur Gottes Geist in uns. Wir haben die Kraft nicht. Wir haben die Perspektive nicht. Wir haben die Vision nicht. Aber Gottes Geist in uns, der kann uns das zeigen. Und wir können wirklich in der Kraft, in der Freude, auf Gottes Herrlichkeit unser Leben ausrichten. Ich rede nicht irgendwas, was theoretisch ist, in Büchern angelernt ist. Ich rede von meinem Leben. Ich rede von meinem Leben. Ich weiß,
Ich habe alles erreicht, was diese Welt zu bieten hat, aus meiner Perspektive. War ganz oben, habe die ganze Welt bereist und so weiter. Und doch war eine Sehnsucht in mir, die ich nicht befriedigen kann. Auch noch durch so extremen Sport, durch so extreme Leistungen im Business. Es war, dieses Loch war da. Und Gott hat es bei mir ausgefüllt mit seiner Liebe, mit seinem Leben. Ich rede von meinem Leben, Geschwister. Nicht was von Theoretischem. Ich möchte euch mitnehmen, wenn es irgendwie geht, möchte ich euch mitnehmen in diese Herrlichkeit hinein, in diesen Frieden. Weil was diese Welt nicht bieten kann, ist Frieden. Ist Frieden, keine Angst mehr, dass ich zu kurz komme. Dieses Shortcoming, jeden Tag, sich vergleichen, Elend, Elend. Frieden. Nicht gebe ich, wie die Welt gibt, sagt Jesus. Erschreckt nicht. Meinen Frieden gebe ich euch. Dieser Friede, den wünsche ich euch und uns so sehr. Dabei ist die wichtigste, elementarste Entscheidung jeden Tag diejenige, uns entweder für diese Welt oder für unsere himmlische Heimat zu entscheiden. Jeden Tag neu. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Auch Liebe beginnt mit einer Entscheidung. Ich entscheide mich, meine Frau zu lieben. Ich entscheide mich, meine Mitarbeiter, meine Kunden, meinen Chef zu lieben. Das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, die zu lieben. Ganz egal, was die mir antun. Weil ich weiß ja, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen den, der wirklich dahinter steht. Der Teufel. Entweder für diese Welt oder für unsere himmlische Heimat. Und diese Entscheidung erwartet Gott jeden Tag von uns. Und er lässt uns aber nicht alleine. Durch seinen Geist hilft er uns, uns jeden Tag richtig zu entscheiden. Wir müssen diesen, er erwartet nichts, was wir nicht leisten könnten. Er hilft uns ja. Wir sollen himmlisch gesinnt sein. Himmlisch gesinnt. Herr, ich gehöre dir, allmächtiger Gott. Du hast mich erkauft durch das Blut deines Sohnes, Jesus Christus. Wozu? Für einen Zweck. Ich gehöre dir. Ich gehöre mir doch nicht mehr selber. Herr Jesus, du bist mein Herr. Was hast du heute vor? Was ist dein Plan für mein Leben? Das ist eine tägliche Entscheidung, das ist ein tägliches Gebet. Und dann werden wir sehen, in welchen Frieden wir hineinkommen, welche Freude wir haben und welche Ströme lebendigen Wassers Gott durch uns fließen lassen kann in eine finstere, verlorene, elende Welt, die der Teufel belügt und betrügt jeden Tag. Es geht weiter. Philipper 3,20, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt. Verstehen wir? Viele treten ja auf und sagen, na, Gott möchte, dass du einen ganz gesunden Leib hast. Er möchte, dass du mit, ja Gott, der Adnan möchte 120 werden, jetzt sind wir Freunde, ich bin 15 Jahre älter, muss ich sagen, Gott, ich brauche 135. Ja, weil sonst muss ich den Kerl alleine lassen, das geht ja gar nicht. Brauche 135. Viele möchten natürlich gesund sterben. Ja, aber hinfälliger Leib, hinfällig. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt. Viele wollen heute immer den Leib verwandeln, wollen strotzen vor Gesundheit. Ja, wenn es dir Gott schenkt, dann hat er einen Plan. Wenn er es dir nicht schenkt, nimm es an. Und lass dir Kraft schenken, damit umzugehen. Amen. Und seinen Auferstand werden wir und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden, denn Christus hat die Macht, alles unter seine Herrschaft zu bringen. Wir müssen verstehen, wo Jesus Christus, die göttliche Majestät, erscheint. Fällt der Johannes auf die Nase wie tot. So eine Herrlichkeit, so eine Autorität, so eine Majestät strahlt Jesus aus. Und die verspricht er uns, wenn wir es nur glauben könnten. Die verspricht er uns. Göttliche Herrlichkeit. Ihr werdet sein wie Jesus Christus, wenn er erscheinen wird. Heute ist es noch nicht sichtbar. Aber wenn Jesus Christus wiederkommt, werden wir sein, wie er ist. Voller Freude werden wir ihm entgegengehen. Und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden, denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen.
Und dann geht es weiter in Philipper 3,14. Mit aller Kraft, sagt der Apostel hier, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Es gibt einen Preis, es gibt einen Sieg. Das Leben in Gottes Herrlichkeit, verstehen wir, in Gottes Herrlichkeit. Dieser Leib, dieser sündige, verfluchte, von Gott verfluchte Leib, diese sündige, von Gott verfluchte Welt, die hat alles andere, bloß Gottes Herrlichkeit nicht. Weil der Teufel ist der Gott dieser Welt. Und diese Welt ist eine elende Welt. Gott hat diese Welt verflucht. Gott wird diesen Fluch wegnehmen. Bis auf einen im tausendjährigen Reich. Den Tod wird er noch nicht wegnehmen. Aber alle anderen Fluch wird er wegnehmen. Das heißt, der Löwe und das Lamm werden miteinander liegen. Diesen Fluch, diesen Raubtierinstinkt wird Gott wegnehmen im tausendjährigen Reich. Es wird Friede sein. Und warum? Ist der Teufel für 1000 Jahre weggesperrt? Weil in diesen 1000 Jahren werden Menschen geboren, die auch eine Entscheidung treffen müssen für Gott oder für den Teufel. Und nach 1000 Jahren wird er nochmal losgelassen für kurze Zeit. Und von allen Enden der Erde, Armeen marschieren Richtung Jerusalem, um Jesus Christus, der von dort als König regiert, und seine Angehörigen zu vernichten. Und Gott wird Feuer vom Himmel senden. In einer Minute ist alles vorbei. Und dann wird der Teufel in den Feuersee geschmissen, wo das Tier und der falsche Prophet bereits seit 1000 Jahren sind. Und alle, die dann noch leben, die der Antichrist nicht getötet hat und nicht den Glauben an Jesus Christus angenommen haben, die verschwinden auch da im Feuersee. Die Hölle, das ewige Feuer, ist kein Märchen, liebe Geschwister. Das ist Realität. Und wir müssen uns fürchten in Ehrfurcht vor dieser Realität. Und wir müssen alles unternehmen, im Gebet ringen für die Menschen, die Gott uns aufs Herz legt, damit sie diesen Weg nicht gehen müssen. Die Menschen stellen sich's nicht vor. Denken, es ist ein Märchen. Wir müssen nur die Schrift studieren. Jesus sagt uns am allermeisten über die Hölle. Das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus berufen. Wozu sind wir berufen? Zu Gottes Herrlichkeit. Zu Gottes Herrlichkeit. Was für eine Verheißung, Geschwister. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wir sind auf dem Weg zum Ziel. Der Weg ist nicht das Ziel. Der Weg ist die Möglichkeit, zum Ziel zu kommen. Das Ziel ist das Ziel und der Weg ist der Weg. Wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, liebe Geschwister, wird Gott euch nach Klarheit und Einsicht schenken. Das ist unser Gebet, dass die Gemeinde dieses Offenbarungslicht empfängt, das Gott uns schenkt. Philipper 1,9, und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dafür betet der Apostel, dass alle das erkennen dürfen. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir freuen uns, wenn Christus wiederkommt, weil wir wissen, jetzt beginnt das Leben in Gottes Herrlichkeit. Auf goldenen Straßen, mit Toren aus Perlen. Stellt euch das einmal vor, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Diese herrliche Stadt, die Gott uns bereitet. Aber er erwartet, dass wir das im Glauben ergreifen, im Glauben, nicht im Schauen, im Glauben. Und wenn wir doch diese Verheißung haben, wenn wir das glauben, welche Freude werden wir haben? Weil jeden Tag sind wir in Bezug auf die Ewigkeit einen Tag jünger. Also ich habe euch gegenüber allen einen riesen Vorteil. Wenn du 30 bist, bin ich der Ewigkeit 40 Jahre näher als du. Herrlich, kann ich mich doch freuen. Halleluja. Andere wollen überhaupt nicht alt werden. Ja, die Alten sind, was du sein wirst, und du bist, was sie waren. Der Glaube zweifelt nicht. Jakobus 5,5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ich kann das bezeugen, die letzte Woche. Bin nachts aufgestanden und habe gesagt, Herr Jesus, in der Sache brauche ich Weisheit. Und dein Wort sagt doch, Herr, wenn jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Ich habe in der Nacht nichts empfangen, aber nächsten Früh und zwei Tage später. Gott ist treu. Wenn es dir an Weisheit mangelt, so bitte Gott, du darfst zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, in der Sache habe ich kein Verständnis, aber du versprichst mir ja, dass wenn es mir an Weisheit mangelt, darf ich dich bitten. Bitte Gott um Weisheit. Und ich kann es nur bestätigen in der vergangenen Woche. In der Nacht, kein Engel ist mir erschienen, er hat mich nicht in den Himmel hochgeholt, alles das nicht. Aber ich habe Frieden gehabt, bin ins Bett gegangen, habe geschlafen. Am nächsten Früh habe ich einen Teil dessen, was ich erbeten habe, erkennen dürfen. Und sofort habe ich eine E-Mail geschrieben. Und am Freitag, bei unserer fortschreitenden Offenbarung, hat mir der Herr dann den Rest gegeben. Gott ist treu. Gott ist treu. Er bitte aber im Glauben, jetzt kommt es schon wieder, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben ist. Versteht ihr, Geschwister? Ich habe da immer dieses Bild. Hier diese Welt, hier die himmlische Welt. Und dazwischen drin der Zweifler. Ja, aber du warst auch noch nicht oben. Das ist der Zweifler. Er gleicht einer Meereswoge, die nirgendwo hinkommt, hin und her geworfen. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann. Und du bist auch ein Mann, wenn du eine Frau bist. Warum? Weil der Mann Christus in dir lebt. Nicht mehr lebst du, sondern Christus lebt in dir. Ist er doch ein wankelmütiger Mann. Du bist auch angesprochen, liebe Frau. Nicht nur die Männer. Unbeständig in allen seinen Wegen. Und jetzt sagt er in Jakobus 4,2, ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet. Ja, töten kann man auch in Gedanken, gell? Muss ich nicht das Schwert nehmen. In Gedanken kann ich auch töten. Herr, wenn du meinen Arbeitskollegen zu dir nimmst, ich hätte nichts dagegen. Und möglichst in einer unangenehmen Situation umfallen lassen. Getötet, gedanklich. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, sagt Gottes Geist durch den Apostel Johannes. Ihr tötet und neidet und kannst sagen, ja, ich habe niemanden getötet. Ja, ja. Und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und er führt weiter fort. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeudern. Also wir empfangen nichts, weil wir Zweifler sind, und wir empfangen nichts, weil wir übel bitten, um unseren Egoismus zu befriedigen. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und darum habe ich heute früh im inspirierten Wort geschrieben, zwischen den Welten gibt es keine Zugehörigkeit. Weil Gott sagt, wenn du dich an der Lüge dieser Welt orientierst, an der Illusion dieser Welt, bist du mein Feind, Gott, mein Feind. Du bekommst von mir nichts. Und wir empfangen nichts. Wir sind hier, haben wir keine Freude mehr an der Sünde. Wir können das nicht wirklich mehr genießen, weil unser Gewissen zu stark ist. Und bei Gott empfangen wir nichts. Wir sind die Betrogensten. Entscheiden wir uns. Entweder ganz für diese Welt oder ganz für Gott. Und zwar jeden Tag. Wenn wir wirklich den Segen empfangen wollen, den Frieden empfangen wollen, müssen wir uns jeden Tag richtig entscheiden. Warum? Weil nachts die alte Natur wieder aufsteht, die du abends noch gekreuzigt hast. Die ist nachts wieder wach geworden und lebt wieder. Musst es schon wieder ans Kreuz bringen, jeden Tag. Manchmal benutzt Gott deinen Ehepartner, um dein Fleisch zu kreuzigen. Es besteht die Gefahr, dass wir zwischen den Fronten oder zwischen den Welten auf der Strecke bleiben. Geschwister, das ist so ernst. Das ist mir so ernst und so wichtig. Nimm das zu Herzen, entscheide dich richtig um Gottes Willen. Wieso? Ja, weil wir weder an dem sündigen, egoistischen Leben dieser Welt wirklich Spaß und Freude haben, noch von Gott Frieden und himmlischen Segen empfangen können. Epheser 4,17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, also die Welt, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Christus lebt doch in uns, wenn wir erlauben, dass er uns voll Geistes macht, voll seines Geistes. 1. Petrus 2,11, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben. Es ist ein Kampf, das ist unser Kampf. Wir werden nicht von Moslems verfolgt, das ist unser Kampf, täglich. Von den Verlockungen dieser Welt, das ist unser Kampf. Und das ist wichtig, dass wir dort in der Kraft des Heiligen Geistes, weil der Petrus sagt, alles, was für ein gottseliges Leben notwendig ist, hat uns Gott geschenkt durch seinen Geist in uns. Wir müssen es ihm nur erlauben. Wir sagen das, Menschen sagen dann, ich bin auch nur ein Mensch. Ja klar, wenn deine alte Natur wieder auferstanden ist und du lässt dir Raum, bist du ein Mensch. Das ist richtig. Und dann streitet das gegen den Geist und der Geist wird in die Ecke gedrängt und hat keine Kraft. Und dann bist du wieder im Elend drin, weil die alte Natur, die verdorben ist, die ist nicht zu reparieren. Da gibt es nur eines. Täglich ans Kreuz. Selbstverleugnung. Nein, Herr, nicht mein Fleisch, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nein, Herr, jeden Tag, ganz konsequent, keinen Millimeter Raum lassen, den Sargdeckel sofort wieder zunageln, wenn der aufgeht. Epheser 4,21. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Abgelegt, ins Grab gelegt, Deckel drauf, erledigt. Der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Verstehen wir, was uns der Apostel hier sagt? Du kannst dein altes Wesen ausziehen wie eine Jacke und den neuen Menschen anziehen wie eine Jacke. So einfach macht uns das Gott. Aber unsere Willensentscheidung ist erforderlich, weil er hat uns mit einem freien Willen. Er möchte, dass wir aus Glauben und aus Liebe zu ihm das alte Leben ablegen jeden Tag und das neue Leben anziehen. Dazu schreibt der Apostel Paulus einige Verse vorher, Epheser 4,14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen. Sehen wir das? Und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Verstehen wir, wenn wir die Bibel von vorn bis hinten lesen, gerade im Neuen Testament, der Teufel schickt uns Engel des Lichtes, die wie beim Rattern vergiften, 80% Wahrheit und 20% tödliches Gift verkünden. Und uns das sagen, was unser Fleischkopf, unser Quadratschädel hören möchte. Halleluja. Und dann noch Zeichen und dann fällst du nur um und zitterst du und wälzt dich vielleicht. Hey, der Heilige Geist. Hey. Ich frage mich, wann die Menschen bei Jesus umgefallen sind und bei den Aposteln. Ich lese nichts. Der Teufel kommt ja nicht mit Schwefelgestank und mit Hörnern. Er kommt von da, von der Kanzel mit 80% Wahrheit und 20% Gift. Und sagt uns das, was wir hören wollen. Christliches Marketing. Aber die Wahrheit... Geschwister, die Wahrheit ist doch so klar, oder? Oder? Ist doch so klar, jeder kann es nachlesen. Aber es ist angenehmer, christliche Romane zu lesen, statt die Bibel, offensichtlich. Weil in der Bibel, das stellen wir gerade intensivst fest, musst du graben, musst du graben. Hier steht was, im Alten Testament, in Zacharia, da steht was, im Matthäus-Evangelium, da steht was. Ah, das ist Anstrengung, da musst du graben. Gott erwartet, dass wir im Glauben graben. Und dann kommen die Nuggets, die Goldbarren ans Tageslicht. Nein, wir nehmen hier die christlichen Romane von XY und vom Herrn sowieso. Das liest sich doch viel angenehmer. Und da steht genau das drin, was meine alte Natur haben. Ist das angenehm? Hier müsste ich mein Fleisch kreuzigen. Hau doch ab. Mich selbst verleugnen. Ja, aber wir haben es ja nur abgeschrieben. Wir wissen nichts. Das Urheberrecht hat Gott. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir können auch nicht schreiben Copyright bei Adnan oder Reinhold. Wir müssen schreiben Copyright bei Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Wir haben kein Copyright. Das haben wir alles abgeschrieben. Und er hat, damit wir nicht mehr Unmündige sind, hin und her geworfen, hat Jesus jetzt vorgesorgt. Epheser 4,11, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wozu? Damit die Kohlegränger nichts mehr arbeiten müssen? Nein, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Dafür hat Gott Gaben gegeben. Dafür, damit die Herde zugerüstet wird. Philipper 1,21, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wir müssen wirklich Ehrfurcht haben davor, dass wir das Ziel verpassen. Das Erste, was wir verpassen können, Geschwister, lest selber nach, ist der Lohn, der ewige Lohn. Das ist das Erste, was wir verpassen. Der ewige Lohn. Wir sind zwar gerettet, aber es wird alles verbrennen, was wir mitbringen, weil es menschliche Werke waren. Wie schade, wenn du deinen Lohn verlierst. Das führt jetzt zu weit, was der Lohn ist. Vielleicht haben wir einen Sonntag einmal Gelegenheit, über den Lohn nachzudenken, was das wirklich bedeutet. Und das Zweite, was wir verlieren, wenn wir den falschen Weg gehen, ist die Errettung, das ewige Leben. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken. Halleluja. Wir müssen ihm es nur erlauben. Wir müssen uns nur nach oben ausrichten als Himmelsbürger. Gott hilft uns ja in allem durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Tut alles ohne Murren und Zweifel, weil der Zweifler ist wieder unbeständig. Kann nichts von Gott empfangen. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter. Verstehen wir, was hier auch nochmal gesagt wird? Diese Welt hat Gott beim Sündenfall verflucht. In seiner Gnade verzögert er das Gericht. Aber das Gericht kommt. Die Schrift sagt uns immer wieder, denkt an Noah, wo nur wenige gerettet sind und alle anderen sind umgekommen. Denkt an Sodom und Gomorra, wo nur Lot und seine Familie gerettet wurde, alle anderen sind umgekommen. Lassen wir uns doch nicht belügen vom Teufel. So, wir kommen zum Schluss, zum Segen. Philipper 1,21, welchen Segen dürfen wir jetzt erwarten? Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir das mitnehmen jetzt in den Sonntag und in die neue Woche. Philipper 1,21, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich hier noch auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht, das haben wir doch gerade gelesen, Entschuldigung, wir gehen weiter. Wir sind Erben des Reiches, Jakobus 2,5, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt? Wenn du sagst, ja, aber ich habe eigentlich nichts,
ich habe kein Haus und einen Mercedes habe ich auch keinen. Und ich bin eigentlich nur Abteilungsleiter und nicht Chef. Ja, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Egal, was du hast, du bist sowieso nur Verwalter. Du musst es eines Tages vor Gott verantworten. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und dann kommt es darauf an, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Und denk dran, wenn jemand glaubt, er müsste ins Kloster gehen, der ist der Knecht, der es vergraben hat, sein Talent. Verstehen wir? Das Kloster ist nicht die Lösung Gottes. Dann vergräbst du dein Talent, um von der Welt unbefleckt zu sein. Aber Gott sagt, geht hin in alle Welt, nicht in alle Klöster. Also das Kloster ist nicht die Antwort auf das richtige Leben vor Gott, sondern in alle Welt zu gehen und als Lichter zu scheinen in einer verkehrten und verdorbenen Welt. Lass dein Licht leuchten. Du bist das Licht, weil Jesus in dir das Licht ist. Erben des Reiches zu sein. Egal, was dir Gott anvertraut hat, sei treu mit dem, was er dir anvertraut hat. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Erkenntnis folgt dem Glauben. Erkenntnis heißt intime Gemeinschaft. Gell? Adam erkannte sein Weib, intime Gemeinschaft, und dann sind die Kinder daraus gekommen. Also Frucht entsteht in der Erkenntnis, in der intimen Gemeinschaft. Durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen ist was Zukünftiges, geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wir sollen Christus immer ähnlicher werden, ihm gleich werden, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also noch klarer, glaube ich, kann man es nicht sagen. Wer wirklich willig ist, der kann das verstehen. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber Erkenntnis. Wir sollen fleißig sein mit dem, was uns Gott anvertraut hat. Nicht träge, nicht vergraben. Er wird in die Finsternis hinausgeworfen, der das vergraben hat, das Talent. Der andere, der 3 Talente bekommen hat, der wird dafür den Lohn empfangen. Und der 5 Talente bekommen hat, wird dafür. Und wenn wir das lesen, sofort ging, er hat ihm die 5 Talente anvertraut und sofort ging er daran, diese Talente einzusetzen. Also Gott erwartet Fleiß von uns. Nicht das Träge zurücklehnen und sagen, Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Halleluja, ich komme in den Himmel. Wenn du wirklich in den Himmel kommst, hast du zumindest keinen Lohn. Wenn du wirklich noch in den Himmel kommst. Oder der Herr wird sagen, hey, nimm dem das eine Pfund auch noch weg und gib es dem, der jetzt 10 hat. Und schmeißt ihn in die Finsternis hinaus. Das sind ernste Worte unseres Königs. Die dürfen wir nicht so einfach überblättern. Das sind ernste Worte. Wir werden als Gläubige vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wenn wir überhaupt noch dabei sind. Das Schlimmste ist, wir erscheinen nicht vor seinem Richterstuhl, weil dann erscheinen wir am Ende vor dem großen weißen Thron. Das ist das Allerschlimmste. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Da haben wir die Wirkungskette. Erkenntnis, Glaube, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit. Es geht anders nicht. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, 2. Petrus 1,8, und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Sei nicht träge und ohne Frucht. Sei aktiv für den Herrn. Frag den Herrn, Herr, was hast du für einen Plan für mein Leben? Was soll ich machen? Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Das heißt, wer damit locker umgeht, kann straucheln und fallen und ist verloren.
werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Denkt dran, goldene Straßen, Tore aus Perlen, Edelsteine, Herrlichkeit Gottes. Und du wirst mit Christus, es wird nicht langweilig sein, du wirst mit Christus herrschen, die 1000 Jahre, und wirst dann in die Ewigkeit gehen. Und Gott wird mitten unter uns sein. Was für eine Perspektive. Dafür lohnt sich alles, Geschwister. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Amen. 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 Halleluja, Vater, danke. Ich bitte dich, dass diese Worte Leben, Geist und Leben sind und dass es in unsere Herzen fällt, aber nicht nur in unsere Herzen, sondern dass du über unsere Kommunikationsplattform Internet viele, viele Menschen erreichst mit dieser Wahrheit, dass sie wieder die Wahrheit erkennen und dass sie nach dieser Wahrheit leben, Vater. Dich verherrlichen und den Menschen ein Segen sind. Amen, Amen, Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.